Liebe Gemeinde, heute ist Israel-Sonntag und ich möchte heute zu dem Thema sprechen, erwählt, Ausrufezeichen, warum Israel das Eigentumsvolk Gottes ist. Das ist ein sehr spannendes Thema und ich möchte Sie in zwei Texte hineinführen, einen aus dem Alten Testament, 5. Buch Mose, und einen aus dem Neuen Testament, ein Vers aus dem Römerbrief. Erwählung ist uns ja heute gar nicht mehr so geläufig. Was wir aber sehr gut kennen aus dem Alltag, ist das Wählen, dass man eine Wahl treffen muss. Und nie zuvor in der Geschichte der Menschheit musste man so viel wählen wie heute. Wenn man ein Auto kauft, hat man 200 Modelle vor Augen, eins davon kann man wählen. Wenn man einen Gefrierschrank kauft, die Erfahrung musste ich neulich machen, ich dachte montagvormittags Gefrierschrank kaufen, rein in den Markt, einholen, wieder raus. 30 Gefrierschränke standen da, wir haben uns 3 Stunden informiert und hatten am Schluss keinen. Und selbst wenn Sie Nudeln kaufen gehen im Supermarkt, so ist es mir neulich gegangen, auch wenn die Regale halb leer waren und geplündert, gibt es immer noch 30 Sorten Nudeln. Welche soll ich denn nur wählen? Und jedes Mal ist eine Wahl zu treffen, jedes Mal fällt die Wahl auf ein Produkt oder auf einen Menschen oder auf eine Sache und alle anderen werden dann zur Seite geschoben. Die Wahl fällt auf dieses eine Milchprodukt oder auf dieses eine Nudelprodukt oder auf dieses eine Auto. So eine Wahl hat vor einigen Jahren, vor vielen, vielen Jahren auch stattgefunden und davon berichtet uns das 5. Buch Mose in Kapitel 7, Vers 6 bis 8. Da haben wir eine kleine Rede von Mose und ich möchte diesen Text zunächst mal einfach vorlesen und dann etwas tiefer einsteigen. Da heißt es, 5. Mose 7, Vers 6 bis 8, an Israel gerichtet: Du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Hier ist auch von einer Wahl die Rede und vielleicht von einer der großartigsten Wahlen, die in der Geschichte jemals stattgefunden hat, nämlich die Erwählung Israels. Es heißt hier in Vers 6 ganz eindeutig: Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt. Gott war da, er war im Himmel, er schaut nach unten und seine Wahl fällt auf dieses eine Völkchen, auf Israel. Dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, Volk Gottes zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott sitzt oben im Himmel, er schaut runter auf das Völkermeer. Es gab damals offiziell in den ganz frühen Zeiten war von 70 Nationen die Rede, heute sind es glaube ich 200, nochmal was. Ja? Aber eine überschaubare Anzahl, aber doch irgendwo auch viele. Und Gott kennt diesen ganzen Bereich, all diese Völker und dann fällt seine Wahl auf ein Volk, auf das Volk Israel, auf die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was für ein gewaltiger Vorgang, vielleicht auch völlig unverständlich für uns. Warum macht Gott sowas überhaupt? Aber zunächst mal ist hier dieser Vorgang zu sehen, dass Gott diese Wahl eben getroffen hat. Jetzt interessiert es einen natürlich, warum denn ausgerechnet Israel? Es hätte uns wahrscheinlich eingeleuchtet, wenn er die Deutschen erwählt hätte oder im Speziellen die Schwaben. Das hätte uns wahrscheinlich sofort eingeleuchtet, da brauchen wir keine Gründe. Aber Israel, warum denn ausgerechnet Israel? Und es wird tatsächlich in diesem Text erklärt, was waren denn die Kriterien, die dazu geführt haben, dass Gott Israel erwählt hat. Zunächst mal, was waren nicht die Kriterien? Nicht, weil ihr mehr wärt als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Das ist doch jetzt sehr eigentümlich. Gerade hat Gott diese Wahl getroffen, Vers 6. Gerade kommt die Begeisterung vielleicht auf, auch im Volk der Juden. Wir sind erwählt. Da kann man natürlich auch was stricken und sagen, ja, wir müssen ja irgendwie was Besonderes sein, wenn die Wahl Gottes auf uns fiel. Und genau an dieser Stelle hakt Gott ein und sagt, nee, Freunde, es liegt überhaupt nicht an euch, warum ich euch erwählt habe, hat ganz andere Gründe. Ihr seid nicht besser, ihr seid nicht toller, ihr seid nicht herausragender, ihr seid keine besseren Menschen als die anderen, das seid ihr alles nicht. Und sogar so ein ganz kleiner Stich wird noch gesetzt von Gott, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Nein, nein, die Wahl Gottes, die zu Israel führt, hat völlig andere Gründe. Und zwar stehen die in Vers 8, alles geschrieben in unserer Bibel, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Liebe und Eid. Was ist Liebe? Liebe ist eine Regung des Herzens. Eine Regung, die man vielleicht gar nicht abschließend erklären kann. Warum verliebe ich mich in die eine Frau, in meine Frau habe ich mich verliebt und in die andere eben nicht? Da hört ja das Erklären auf. Es sind Regungen des Herzens, die man auch nicht weiter ergründen soll. Aber solche Herzensregungen hat Gott eben auch. Und er hatte solche Herzensregungen, Liebe Israel gegenüber, wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und die andere Seite, der Eid, weil er den Eid hielt, den Schwur, das Versprechen oder sein Wort, das er schon Abraham, Isaak und Jakob mitgegeben hat. Eure Nachkommen werden mein Volk sein, ich werde sie in das Land Kanaan bringen, sie werden meine Nation sein, zur Ehre Gottes und zum Zeugnis für die Welt. Das ist das Programm, das hat er Abraham schon versprochen und Gott ist ein Gott, der seine Versprechen hält. Stimmt das? Gott ist ein Gott, der seine Versprechen hält. Also zwei Motive werden genannt. Gott hat sich in dieses Völkchen verguckt, ich sage es mal ein bisschen einfach, und er hat ein Wort den Vorfahren mitgegeben, das er halten möchte, weil er ein treuer Gott ist, dessen Wort etwas gilt. Von dieser Erwählung her haben wir diesen Dreiklang, der in der Bibel so grundlegend ist, dass Gott der Gott Israels ist. Er erwählt ja dieses Volk und schließt einen Bund mit ihm. Dass Israel Volk Gottes ist, es wurde ja erwählt und in den Bund hineingenommen. Und dass dieses Volk ein Land bekommt, nämlich das Land Israel, Kanaan, dieser Landstrich, wo heute auch der Staat Israel wieder beheimatet ist, um dort zu wohnen, um dort die Nation Gottes zu sein, herausgehoben aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Dieser Dreiklang Gott Israels, Volk Israel, Land Israel, der ist grundlegend in der Bibel und er hat sich bis heute nicht verändert. Vielleicht merken wir an dieser Stelle, dass unsere Erwählung, wir sind ja durch Jesus auch erwählt, ganz anders funktioniert. Wir sind erwählt, als einzelne Kinder Gottes zu werden, Vergebung der Sünden zu bekommen und ewiges Leben zu empfangen. Das ist unsere Erwählung und das ist unendlich viel wert. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass mich das Evangelium erreicht hat, dass ich ein Kind Gottes sein darf, dass ich Vergebung habe und ewiges Leben. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Das ist aber eine andere Erwählung als die, die auf Israel liegt. Israel ist auch als Volk erwählt, nicht nur als Einzelne. Israel hat eine Bestimmung, eine Nation Gottes zu sein, nicht nur vereinzelt Gott zuzugehören. Und für dieses Projekt hat Gott auch ein Land bestimmt, wo er dieses Projekt durchführen möchte, nämlich das Land Israel, wie gesagt, wo heute der Staat Israel wieder beheimatet ist. Aus dieser Erwählung heraus resultiert auch die gesamte Prophetie, die an Israel ergeht. Sie wissen, dass Israel viel Gericht erlebt hat und auch viele Propheten sind aufgestanden und haben Gericht gepredigt. Aber sie haben auch das andere gepredigt, das endzeitliche Heil für Israel. Es heißt in fast allen Prophetenbüchern, dass Gott am Ende der Tage Israel wieder sammeln wird, zurückführen wird in sein Land und dass Gottes großes Israel-Projekt zum Ziel kommen wird. Israel bleibt nicht auf der Strecke, Israel ist nicht verworfen, Israel bleibt nicht zerstreut unter allen Völkern. Es kehrt am Ende der Tage zurück in sein Land, um das Volk Gottes zu werden, äußerlich als Nation, wie auch innerlich geistlich von der geistlichen Grundkonstitution her. Und liebe Freunde, in diesen Tagen leben wir. Seit 100 Jahren ungefähr vergeht kein Tag, wo nicht Juden zurückkehren in ihr Land. Diese große Sammelbewegung Gottes, die vor Jahrtausenden verheißen wurde durch die Propheten Israels, sie findet vor unseren Augen statt. Man kann die Bibel neben den Fernseher legen und sieht, was hier geschrieben ist, ist dort zu sehen. Nun kann man natürlich fragen, und die Frage ist auch völlig berechtigt, aber was ist denn nun, wenn wir ins Neue Testament gehen? Was wird denn da aus der Erwählung Israels? Und auch diesen Sprung möchte ich machen. Wir gehen in das Neue Testament, wir gehen in den Römerbrief, ganz an das Ende in Kapitel 11. Der Römerbrief ist ein besonderer Brief. Es ist der Brief, an dem sich die Reformation entzündet hat. Es ist der Grundlagenbrief der Rechtfertigung. Es ist der Brief, auf den sich die evangelischen Christen in allererster Linie beziehen, weil Luther da seine reformatorische Entdeckung gemacht hat. Und dieser Brief beinhaltet und erklärt auch wie kein zweiter das Evangelium, nämlich in den Kapiteln 1 bis 8. Und dann kommt Kapitel 9 und da schwenkt alles um, ganz eigentümlich, wie Paulus plötzlich umschwenkt. Und das liegt daran, dass er Jude war und dass er ein riesengroßes Herz für sein Volk, für das Volk der Juden hatte. Und er fragt in Vers 9, was ist denn nun mit Israel, was ist mit meinen Judengenossen, die doch zuallermeist das Evangelium gar nicht haben wollten, was ist mit Israel, was ist mit der Bestimmung, was ist mit der Erwählung, was ist mit den Verheißungen, ist nun alles kaputt oder geht es irgendwie weiter? Und dazu nimmt sich Paulus geschlagene 3 Kapitel Zeit, Römer 9 bis 11, um das zu erarbeiten. Und zwar nicht aus eigenen Überlegungen heraus und auch nicht aus dem hohlen Bauch und auch nicht durch irgendwelche besonderen Diskurse und Absprachen mit Menschen, sondern er betreibt ein Schriftstudium. Ganz viel Altes Testament findet sich in diesen 3 Kapiteln. Und am Ende kommt das Ergebnis raus. Ganz Israel, das ganze Volk Israel wird gerettet werden, heißt es in Römer 11, Vers 26. Gerettet werden, zusammenkommen mit dem Messias Jesus und dann werden auch alle Verheißungen in Erfüllung gehen, die in der Bibel im Alten Testament über Israel ausgesprochen wurden. Und wenn wir dann noch einen kleinen Schritt weitergehen, Römer 11, Vers 28, da ist ein ganz besonderer Vers zu finden, nämlich dieser Vers beinhaltet so eine Art Koordinatensystem für die biblische Israellehre, so möchte ich das mal nennen. Da ist wie in einem Brennglas alles drin, da führen alle Linien rein, die von besonderer Bedeutung sind. Und auch den möchte ich gerne vorlesen, Römer 11, Vers 28. Da spricht Paulus über die Juden und bringt eigentlich so eine Art geistliche Analyse, die bis heute gültig ist. Die Situation ist heute noch wie damals. Paulus sagt hier, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, die Juden, zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Hochinteressant, wie Paulus es macht. Er sagt, wenn ich auf das jüdische Volk schauen will, theologisch adäquat, dann muss ich das aus 2 Perspektiven tun. Ich muss auf der einen Seite hinsichtlich des Evangeliums schauen, was kommt daraus. Ich muss aber auch durch die Erwählungsbrille schauen, was kommt daraus. Und es ist hochinteressant, dass hier 2 völlig unterschiedliche Ergebnisse dann zutage treten. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde. Feinde nämlich des Evangeliums, die meisten Juden der damaligen Zeit, und das ist bis heute so, haben das Evangelium nicht angenommen, sondern abgelehnt. Und sie wissen, wenn sie das Leben des Paulus ein wenig kennen, wie sehr er darunter zu leiden hatte, dass er ein Prediger des Evangeliums vom Messias Jesus war und ausgerechnet im eigenen Volk unter den Juden so wenig Resonanz gefunden hat. Er ist auf Feindschaft gestoßen dem Evangelium gegenüber. Das hat er selber erlebt, Tag für Tag. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde. Aber damit ist eben nicht alles gesagt, sondern jetzt kommt die 2. Perspektive. Hinsichtlich der Erwählung aber, Geliebte um der Väter willen. Jetzt schaut Paulus durch die andere Brille, nicht Evangeliumsbrille, sondern Erwählungsbrille und sagt, wenn ich durch diese Brille schaue, dann sehe ich etwas ganz anderes. Dann sehe ich das von Gott geliebte Volk, das Volk Gottes, Israel als bleibend erwähltes Volk, als Eigentumsvolk Gottes, dem Gott mit seiner ganzen Liebe gegenübersteht. Dieses Volk, in das er sich am Anfang verguckt hat, wie ich schon sagte, diese Liebe Gottes, die gibt es noch immer, Jahrhunderte später, und die gibt es bis zum heutigen Tag. Interessant ist nun, dass Paulus diese 2 Vershälften miteinander verbindet. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde. Ja, das stimmt. Eine Ablehnung dem Evangelium gegenüber ist festzustellen. In vielen jüdischen Herzen findet sich ein Nein dem Evangelium, ein Nein dem Messias Jesus gegenüber. Und das hat ja Paulus so viel Schmerzen bereitet, dass dem so ist. Und es ist heute immer noch so. Hinsichtlich der Erwählung aber sind sie Geliebte. In Gottes Herzen findet sich etwas anderes. In Gottes Herzen findet sich keine Feindschaft Israel gegenüber. In Gottes Herzen findet sich keine Ablehnung Israel gegenüber, weil sie den Messias abgelehnt haben. Gott vergilt nicht gleichermaßen, sondern in Gottes Herzen findet sich noch immer die alte und beständige Liebe seinem erwählten Volk gegenüber. Daran hat sich nichts geändert. Wenn wir heute mit Gott eins sein wollen, liebe Freunde, dann sollten wir diese Liebe dem Volk Israel gegenüber teilen. Gott liebt sein Volk von ganzem Herzen und er wünscht sich, dass wir dies auch tun. Und jetzt wird es nochmal spannend, diese zwei Vershälften sind miteinander verbunden durch zwar aber. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Welche Seite wiegt schwerer in einer Zwar-Aber-Konstruktion? Ich glaube, wir kommen alle drauf, das Aber wiegt schwerer. Es gibt diese Feindschaft dem Evangelium gegenüber, da ist nichts wegzudiskutieren. Aber diese Erwählung Gottes, sie wiegt schwerer. Und genau deshalb, weil Gottes Erwählung schwerer wiegt als das Nein der Menschen dem Evangelium gegenüber, das Nein des jüdischen Volkes, genau deshalb wird diese Erwählung sich durchsetzen. Genau deshalb wird Israel zum Ziel kommen. Genau deshalb werden alle Verheißungen in Erfüllung gehen. Genau deshalb wird Gott sein Volk sammeln, wie er es in diesen Tagen tut. Und genau deshalb wird auch dieses Volk einen geistlichen Durchbruch erleben zum Messias Jesus hin, der natürlich auch ihr Retter ist. Genau deshalb wird Gott sein Volk zum Ziel und in die Fülle seiner Bestimmung hineinbringen. Da ist nichts hinwegzudeuteln. Hinsichtlich der Erwählung ist Israel, sind die Juden Geliebte um der Väter willen. Wir haben wieder diese zwei Motive, die wir schon vorhin gesehen haben in 5. Mose 7. Die Liebe Gottes, diese Herzensregung diesem Völkchen gegenüber und der Eid um der Väter willen, das Versprechen, das Abraham, Isaak und Jakob mitgegeben worden ist. Liebe und Treue zu seinem Wort. Was bedeutet denn das für uns Christen, wenn wir das erkennen können aus dem Wort Gottes? Gott hat dieses Volk erwählt, Gott hat auf dieses Volk eine Bestimmung gelegt, Gott wird dieses Volk am Ende der Tage sammeln und in diese Bestimmung hineinbringen. Gott ist diesem Volk gegenüber treu und er liebt es. Was ist die Konsequenz für uns? Ich denke, das ist nun einfach. Ich glaube, wenn wir voll biblisch glauben wollen, alles, was das Wort Gottes uns sagt und eben auch diese Erwählung Israels, dann sollten wir diese Erwählung teilen und anerkennen. Dann ist es dran, diese Erwählung festzuhalten und zu verkündigen und zu predigen. Ich darf es heute diesen einen Sonntag tun. Ich hoffe, ihr macht es noch öfters. Dann ist es dran, diese Erwählung zu glauben und mit dem eigenen Glauben zu verbinden und zu sagen, Gott liebt dieses Volk, er hat es erwählt und er bringt es ans Ziel. Dann ist es dran, dieses auch zu erwarten, dass Israel das Ziel erreichen wird. Und dann ist es dran, auch irgendeine Form von Verbundenheit und Treue diesem Volk gegenüber an den Tag zu legen. Und wir müssen das tun und wir dürfen das tun angesichts der weltweiten Judenfeindschaft, die überall zu finden ist. Auch da ist Treue manchmal gefragt, wo doch die ganze Welt beständig seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gegen Israel vorgeht. Eine grauenvolle Geschichte von Judenfeindschaft haben wir hinter uns und auch jetzt gerade brodelt es an allen Ecken und Enden. Zu sagen, Israel, ihr Juden, weil ich Christ bin und weil ich an das Wort Gottes glaube, weiß ich etwas von eurer Erwählung und die halte ich fest und deswegen bin ich euer Partner, euer Freund. Das wäre das eine. Und das andere, diese Erwählung auch gegen den Augenschein festzuhalten. Natürlich ist in Israel nicht alles in Ordnung. Natürlich ist Tel Aviv heute eine Weltstadt wie jede andere, wo so unendlich viel läuft, was Gott nicht gefällt. Natürlich ist Israel noch lange nicht am Ziel. Aber auf diesem Volk liegt eine Bestimmung und Erwählung, die ist uns aus der Bibel übermittelt, die kommt aus dem Herzen Gottes. Wir sollten sie teilen und zu unserem eigenen Glaubensgut machen. Warum bleibt diese Erwählung? Vers 29 geht es weiter, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Damit ist diese Erwählung Israels gemeint. Das ist Gabe Gottes an Israel, das ist Berufung für Israel, erwähltes Gottesvolk zu sein. Gott bereut dies nicht, Gott führt dieses Israel-Projekt zu Ende. Und Gott hat dieses Volk durchgebracht durch viele Zeiten. Wir erleben die Sammlung Israels heute vor unseren Augen. Gott wird das Ziel erreichen durch viele schwierige Zeiten. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte, die ich erlebt habe auf einer Israel-Reise. Wir haben einen Kibbutz besucht und dieser Kibbutz hat kurz bevor wir kamen eine Katastrophe erlebt. Da sind nämlich sämtliche Felder im Umfeld dieses Kibbutzes, also die Felder, die diesem Kibbutz gehören und wovon die Leute sich ernähren, sind abgebrannt. Vermutlich war es Brandstiftung gewesen, alles war schwarz am Tag vorher. Wir haben angerufen, haben gefragt, können wir denn überhaupt kommen? Ihr seid wahrscheinlich niedergeschlagen, ihr seid wahrscheinlich deprimiert und ihr habt Besseres zu tun, als jetzt Besuch zu empfangen. Und dann hieß es, doch, kommt vorbei, schaut euch alles an, wir nehmen uns Zeit für euch, wir wollen mit euch Gemeinschaft haben. Und dann hat uns eine der Leiterinnen auf die Anhöhe geführt und hat gesagt, guck mal, das sind unsere Felder, das ist jetzt alles schwarz, das ist gestern passiert, von 4 Stellen gleichzeitig ist alles abgebrannt. Und wir wollten schon fast in Depressionen versinken und fanden es alles ganz schrecklich. Und dann hat sie einen ganz bemerkenswerten Satz geprägt. Dann hat sie gesagt, Freunde, Gott hat uns hierher gebracht. Er wird uns auch durchbringen. Und nächstes Jahr ist wieder alles grün. So ein lebendiger, ein starker Glaube. Gott hat uns hierher gebracht. Er wird uns auch durchbringen. Und nächstes Jahr ist wieder alles grün. Wollen wir diesen Glauben uns auch zu eigen machen? Gott hat auch uns hierher gebracht, wo wir heute stehen. Gott wird auch uns durchbringen durch diese Zeit, die herausfordernd ist. Und vielleicht ist nächstes oder übernächstes Jahr wieder alles grün. Es geht weiter. Israel ist ein Zeugnis dafür, wie man durch die größten Schwierigkeiten durchkommen kann, weil Gott mit diesem Volk ist. Und er ist auch mit dir, er ist auch mit mir, er ist auch für uns da. Als Christen sind wir seine Kinder, für die er sorgen wird. Nehmt euch bitte diese Israel-Thematik, diese Erwählung Israels zu Herzen. Glaubt es, erkennt es an, steht zu Israel, betet für Israel, dass das Ziel erreicht wird, erwartet es auch, dass es erreicht wird. Und wisst, dass dieser große Gott, der mit Israel im Bund steht und mit Israel Geschichte geschrieben hat und noch schreibt, eben auch dein und mein Gott ist und für uns genauso sorgen wird. Das ist ein großer Trost und ich wünsche uns beides, die Erwählung zu sehen und auch den Trost daraus zu ziehen. Amen.